So, guten Morgen, also dann von mir auch. Schönen Gruß auch von meiner Frau übrigens. Eigentlich hatten wir vor, heute als Familie vorbeizukommen, meine Frau und mein kleiner Sohn. Wir machen aber in der Nähe gerade so einen kurzen Campingurlaub zwischen Schalsee und Piepersee. Und beim Camping ist es ja immer so ein bisschen anders. Da kann man irgendwie nicht so richtig das organisieren. Und so war das heute Morgen noch ein bisschen alles zu früh für meinen Sohn. Und genau, deswegen bin ich heute Morgen hier alleine hergekommen und habe praktisch eigentlich vom Gefühl her fast jedes Dorf in Lauenburg mitgenommen. Und vor allen Dingen kam ich an so einem Monster namens Büchen nicht vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Büchen ist völlig gesperrt. Also man kommt da überhaupt nicht. Da gibt es zwei Großbaustellen und ich musste gefühlte 15 Kilometer erstmal drumherum, bis ich nach Büchen reinkam, bis dann wieder eine nächste Riesenbaustelle war, wo ich wieder komplett durch Büchen irgendwie. Naja, aber ich habe es geschafft. Bin sehr dankbar, heute Morgen hier zu sein. Freue mich einfach immer, hier bei euch in der Christusgemeinde zu Gast sein zu dürfen. Vielen Dank immer, dass ihr mich immer wieder einladet. Ja, danke. Jetzt möchte ich euch aber entführen vom Herzogtum Lauenburg weg aus dem Jahr 2014 hin nach Korinth. Ganz weit zurück. Das ist ja immer wieder, finde ich, so eine wirkliche Leistung, die wir da erbringen, oder? Als Christen setzen wir uns am Sonntag in den Gottesdienst und dann hören wir Geschichten, die 2000 Jahre alt sind aus der Bibel. Und dann nehmen wir an, dass das, was vor 2000 Jahren an bestimmte Menschen, wenn man jetzt so einen Brief halt eben hat, ne, an bestimmte Menschen geschrieben worden ist, dann nehmen wir an, selbstverständlich an, dass das für uns heute auch gilt und daraus ziehen wir Kraft und da gewinnen wir Trost draus und so weiter. Das ist ja gar nicht normal, finde ich, ne? Da kann man sehen, wirklich, dass die Bibel Gottes Wahrheit ist und dass da Kraft drin steckt, dass es nicht ein normales Buch ist, sondern dass da wirklich etwas, ja, von oben vom Heiligen Geist inspiriertes geschrieben wurde. Und darum geht's heute auch in meiner Predigt. Ich möchte euch, wie gesagt, nach Korinth entführen in die damalige Zeit. Genauer gesagt geht es um den ersten Korintherbrief. Und wer kennt den ersten Korintherbrief? Wahrscheinlich ja fast alle. Wer hat den schon mal an einem Rutsch so durchgelesen? Auch schon mal vielleicht. Weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr den ersten Korintherbrief lest. Also mir tun die Korinther ja immer eigentlich leid. Ja, das ist irgendwie so diese Loser-Gemeinde. Also Gottes Wort hat ja Bestand in Ewigkeit. Und in Ewigkeit stehen diese Dinge drin über die Korinther, was die so alles irgendwie verbockt haben. Also da ist ja irgendwie nichts, was irgendwie nicht schlimm wäre. Also irgendwie wird nichts ausgelassen. Und es gibt ja so viele Dinge, die sind irgendwie Horrorszenarien für jede Gemeindeleitung. Ein Ding irgendwie, finde ich, würde eine Gemeinde sprengen können. Ja, und das sind ja haufenweise. Deswegen, also mir tun sie halt immer leid, die Armen, die müssen immer so hinhalten für diese ganzen Themen, aber gut, ich habe mal ein paar Kostproben mitgebracht aus dem ersten Korintherbrief und ich möchte, und darum geht's mir heute eigentlich, versuchen herauszufinden ein bisschen, warum ging es denn in dieser Gemeinde so drunter und drüber. Ja, da habe ich einen Aspekt für euch mitgebracht zumindest, der das ein bisschen erhellen könnte, hoffe ich. So, also in Korinth sah es ja so aus. Da habe ich halt hier eine PowerPoint, genau, Christusgemeinde Korinth habe ich sie mal einfach genannt. Dann ist sie uns ein bisschen wieder näher dran, ne? Nimmt sie uns so die 2000 Jahre und packt sie uns heute mal in die heutige Zeit. Was gab's denn da alles? Zum Beispiel gab es da eine sexuelle Beziehung eines Gemeindemitgliedes mit der Stiefmutter. Etwas, was vom Alten Testament her überhaupt nicht ging und was auch von der damaligen griechischen Denkweise, das kann man nachlesen, da gab es auch Schriften, auch nicht ging. Also eine völlige Unmöglichkeit, das war das eine. Dann hatten die Mitglieder der Gemeinde die Angewohnheit, sich miteinander zu streiten, zu fetzen und das dann nicht nur so innerhalb der Gemeinde, sondern die haben dann sich bei dem öffentlichen Gericht angeklagt in Korinth. Wenn man sich mal so die Karte von Korinth anschaut, dann gab es da in der Mitte den Marktplatz und draußen auf dem Marktplatz war das Gericht. Das war so damals. Das heißt, die Christen der Gemeinde sind also auf dem öffentlichen Marktplatz hingegangen und da haben sie ihre Streitfälle vor allen Leuten dann lösen wollen, vor irgendwelchen weltlichen Richtern. Also man stelle sich das mal vor. Ja? Also alle Leute in Korinth konnten halt mitkriegen, wie nett die Christen in der Gemeinde da miteinander umgingen. So, was gab's denn noch? Genau. dann haben die ja gesagt, es ist uns alles erlaubt, wir können alles machen. Wir sind freigesetzt worden durch Christus. Also hat man sich auch die Freiheit genommen, an heidnischen Festen, an Festgelagen teilzunehmen. Und dann weiß man nicht so genau, wie das so abging, aber da gab es auch Tempelprostitution, also Punkt, Punkt, Punkt. Man weiß nicht so richtig, was die Christen da alles so mitgemacht haben und was nicht. So, und dann haben wir das gemeinsame Abendmahl. Das war eigentlich ganz schön. Dort hat man nicht nur schnell irgendwie Abendmahl genommen, so im Kreis, wie wir das tun, sondern man brachte sich was zu essen mit. Man hat eben gegessen, aber hat eben nicht gemeinsam gegessen, sondern jeder brachte von zu Hause etwas mit und auch Wein wahrscheinlich und hat dann da gegessen und getrunken. Und es gab aber auch in der Gemeinde, die waren nicht alle reich oder so, da gab es auch ärmere Leute, das war eine sehr durchmischte Gemeinde. Es gab also auch Ärmere, die konnten sich nicht so viel leisten und die kamen eben auch dorthin zum Abendmahl, die bekamen aber nichts ab. Da saß also der reiche Mann, hat er seinen Schweinesteak so gehabt und seinen Becher Wein und willst du was abhaben? Nee, ich esse hier mein Ding hier zum Abendmahl, kannst sehen, wie du zurechtkommst. So, man stelle sich vor, ihr würdet irgendwie nächste Woche habt ihr hier ne, Grillen und so, ja, ihr würdet irgendwie Freunde einladen und die kriegen nichts ab. Ja, die kriegen nichts ab. Und so war das damals in Korinth. Genau, wie gesagt, das ist die Frage, warum war es da so? Und ich glaube, die Antwort liegt ein bisschen verborgen in den ersten 4 Kapiteln des ersten Korintherbriefs. Denn es ist ziemlich erstaunlich, obwohl es all diese Dinge gab, von denen Paulus dann erfuhr, hat er sich zu Beginn ganze 4 Kapitel, also damals gab es da keine Kapiteleinteilung, ist klar, aber er hat erstmal eine ganze lange Schriftrolle genommen und recht viel über ein bestimmtes Problem gesprochen, 4 Kapitel lang. Und ich glaube, das hat er nicht umsonst gemacht. Deswegen, damit ist er nicht umsonst eingestiegen in diesen Brief, sondern er wollte damit eben etwas verdeutlichen, vom Grund weg verdeutlichen. Und ich glaube, das ist der Knackpunkt gewesen der Gemeinde. Das versuche ich heute Morgen mal herauszustellen. Und ich habe aus diesen ersten 4 Kapiteln einen zentralen Text herausgesucht. Das ist 1. Korinther 1, 18 bis 25. Falls ihr eine Bibel habt, könnt ihr auch gerne mitlesen. Ansonsten habe ich auch hier, das ist Hoffnung für alle Übersetzung, den Text, der dann an die Wand geworfen werden sollte. Bisschen klein, aber hoffe, man kann es lesen. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Denn Gott spricht in der Heiligen Schrift: Bei mir zählt nicht die Weisheit der Welt, nicht die Klugheit der Klugen. Ich werde sie verwerfen. Was aber haben sie denn noch zu sagen, all diese Philosophen, die Kenner der Heiligen Schriften, die redegewandten Leute dieser Welt? Hat Gott ihre Weisheit nicht als Unsinn entlarvt? Denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber sagen den Menschen, dass Christus am Kreuz für uns sterben musste, auch wenn das für die Juden eine Gotteslästerung ist und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, dass sich gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit zeigen. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Stellen wir uns einmal vor, wir hätten nur diesen einen Abschnitt des ersten Korintherbriefs zur Verfügung. Wir wären irgendwie ein Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel und eines Tages würde da so eine Flaschenpost irgendwie an Land geschwemmt werden und dann drin wäre so eben diese Schriftrolle mit genau diesem Abschnitt. Was würde uns das sagen? Wir tun ja immer so, als wenn irgendwie alles da so stehen würde in der Bibel. Ne? Aber es ist ja eigentlich interessant, dass ja der 1. Korintherbrief, weiß gar nicht, ob ihr das wisst, ja gar nicht der erste, sondern ja der 2. Korintherbrief ist und der 2. Korintherbrief ist der vierte Korintherbrief. Das heißt, da sind viele Teile, die uns gar nicht zur Verfügung stehen. Ja, und finde, wir müssen halt immer wirklich, wenn wir die Bibel lesen, wirklich immer so fragen, ja, was will eigentlich jetzt uns hier der Verfasser damit sagen? Was will uns eigentlich hier der Verfasser sagen? Das ist die Frage. Es geht ja irgendwie, wenn man sich den Text so anschaut, um einen Vergleich. Auf der einen Seite, sage ich mal, es sind so zwei Gegner. Auf der einen Seite ist hier die menschliche Weisheit. Und auf der anderen Seite ist Gott mit einer scheinbar unsinnigen Botschaft. Und wenn man das so durchliest, dann ist es offenbar so, dass die menschliche Weisheit so wenig Chance hat wie zuletzt Brasilien gegen Deutschland, ja, das 7:1. Ja, wo die brasilianische Mannschaft, so meine Theorie, nach dem ersten Gegentor völlig konfus wurde und einfach nicht mehr spielen konnte und klar verloren haben. Und so scheint es eben auch hier zu sein, dass diese unsinnige Botschaft von Gott wirklich die menschliche Weisheit eindeutig schlägt. Das heißt in Vers 21, denn Gott in seiner Weisheit hat es den Menschen unmöglich gemacht, mit Hilfe ihrer eigenen Weisheit Gott zu erkennen. Stattdessen beschloss er, alle zu retten, die einer scheinbar so unsinnigen Botschaft glauben. Und welche Botschaft, welche unsinnige Botschaft, das ist, erfahren wir dann in Vers 23 ein bisschen genauer. Wir aber sagen den Menschen, dass Christus am Kreuz für uns sterben musste. Auch wenn das für die Juden eine Gotteslästerung ist und für die Griechen blanker Unsinn. Das war also die unsinnige Botschaft. Christus musste am Kreuz für uns sterben. Und dann heißt es, dass diese unsinnige Botschaft aber doch gar nicht so unsinnig ist, denn und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, dass sich gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit zeigen. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei ihm wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Es ist also eigentlich mehr noch als ein 7:1 Deutschland gegen Brasilien. Die menschliche Weisheit hat überhaupt gar keine Chance. Es gab gar kein Tor in letzter Minute, sondern es ist sozusagen wie ein 90:0, was natürlich im Fußball ein unsinniges Ergebnis ist, aber so muss man sich das vorstellen vom Text her. Gottes unsinnige Botschaft übersteigt die menschliche Weisheit bei weitem, bei weitem, bei weitem. Jetzt ist es ja Gott sei Dank so, dass wir eben nicht nur dieses eine Textfragment zur Verfügung stehen haben, sondern wir haben ja hier einen ganzen Brief, der uns zur Verfügung steht, den wir lesen können. Das ist doch Wahnsinn, oder? Sage ich mal. Also ich möchte immer so dazu animieren, dass wir halt irgendwie in der Bibel selber lesen. Ich bin selber begeistert von der Bibel. Ich finde, es ist Gottes Wort. Es ist, finde ich, für mich so die erste Offenbarung, die Gott uns zur Verfügung stellt, mit der er zu uns spricht. Und wir haben da einen wahnsinnigen Schatz an die Hand bekommen. Wir sollten diesen Schatz wirklich bergen. Wir haben also nicht nur dieses eine Textfragment, das ist schon wahnsinnig schön und toll. Wir haben einen ganzen Brief, sogar zwei Briefe. Wir haben nicht alle Briefe, aber wir haben immerhin zwei Briefe, die an die Korinther geschrieben wurden und auch im übertragenen Sinne auch für uns heute gelten. Also, wir erfahren aus dem ersten Korintherbrief, in Vers 1, den Verfasser, das ist Paulus, den Gott zum Apostel Jesu Christi berufen hat und seinen Mitarbeiter Sosthenes, die diesen Brief schreiben an die Gemeinde Gottes in Korinth. Danach folgen ein paar einleitende Verse und ab Vers 10 geht's dann so richtig zur Sache. Und Paulus kommt ohne Umschweife zum Grund seines Schreibens. Also der eigentliche Grund, warum er zur Feder gegriffen hat, beziehungsweise seinem Schreiber diktiert hat, diesen Brief an die Korinther. Liebe Brüder und Schwestern, im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus möchte ich euch aber bitten, hört auf, euch zu streiten. Duldet keine Spaltung in der Gemeinde, sondern steht fest zusammen. Seid einig in allem, was ihr glaubt und entscheidet. Von Leuten aus dem Haus der Chloe habe ich erfahren, dass ihr Streit miteinander habt. Es soll einige bei euch geben, die sagen, wir gehören zu Paulus, während andere erklären, wir halten uns an Apollos. Die nächsten meinen, nur was Petrus sagt, ist richtig, und die letzte Gruppe behauptet schließlich, wir gehören allein zu Christus. Es gab also Streit in der Gemeinde. Paulus befand sich zur Zeit der Abfassung dieses Briefes in Ephesus. Das habe ich mal mit der nächsten Folie also ein bisschen hier verdeutlicht. Die gestrichelte die Linie Ephesus in damaligen Provinz Asien. Und dort erhielt er offenbar Besuch von Leuten aus dem Haus der Chloe, von denen wir jetzt nichts weiter erfahren, aber er hat zumindest eben halt von diesem Streit erfahren. Er hat dann aber nicht nur von diesem Streit erfahren, er hat dann auch von der sexuellen Beziehung erfahren, dieses Gemeindemitglieds mit der Stiefmutter. Er hat auch von den gerichtlichen Auseinandersetzungen erfahren, auch zum gleichen Zeitpunkt, aber, und interessanterweise habe ich ja schon erwähnt, er geht eben nicht darauf ein, sondern erst im Kapitel 5 und folgende, sondern er geht eben erst einmal auf diesen Streit ein, in den ersten vier Kapiteln. Also offenbar war ihm dieser Parteienstreit besonders wichtig. Worum ging es jetzt bei diesem Streit? Er wurde offenbar im Namen der verschiedenen Leiter ausgefochten. Einige hielten zu Paulus, was ja scheinbar auch gar nicht so schlecht erstmal klingt, andere zu Apollos und wieder andere zu Petrus. Wir können in Apostelgeschichte 18 von den Anfängen der Gemeinde lesen. Paulus kam während seiner zweiten Missionsreise nach Korinth und blieb dort ungefähr anderthalb Jahre. Er hat also die Gemeinde gegründet. Später lesen wir dann in der Apostelgeschichte, dass Apollos, ein Kollege, sage ich mal, von Paulus, ebenfalls die Gemeinde besuchte. Paulus beschreibt das im 1. Korinther 3,6 folgendermaßen: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat euren Glauben wachsen lassen. Wir wissen nicht, ob jetzt Petrus auch die Gemeinde besuchte. Wir wissen es nicht aus der Bibel, aber wir können es annehmen, da sich einige Gemeindeglieder explizit auf ihn hier beziehen. Das Anliegen von Paulus war es von Beginn an, die Botschaft des Kreuzes in den Vordergrund zu stellen, aber eben nicht seine Person. Er betont in 1. Korinther 2, 1 bis 5, liebe Brüder und Schwestern, als ich zu euch kam und euch Gottes Botschaft brachte, die bisher noch nicht bekannt war, habe ich das nicht mit geschliffener Rede und menschlicher Weisheit getan. Nicht mit menschlicher Weisheit getan. Ich wollte von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft. Denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Das ist mal ein interessantes Bild, finde ich, von Paulus, was man so vielleicht gar nicht unbedingt immer so vor Augen hat. Ein Paulus, der zitternd vor Angst vor den Leuten steht und predigt. In aller Schwachheit. Und stelle sich vor, irgendwie jemand würde zu euch kommen, keine Ahnung, und irgendwie von: Ich habe hier eine Botschaft und das ist ja Jesus Christus, das ist so der, oh, der Allerbeste und der Größte, der, wenn ihr ihn, an ihn vertraut, dann könnt ihr wirklich errettet werden. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? So beschreibt sich so ungefähr Paulus. Die Frage ist, wie würden wir reagieren auf so jemanden? Aus den ersten vier Kapiteln können wir klar lesen und uns ein gutes Bild machen von dem, was geschah, nachdem Paulus die Gemeinde wieder verlassen hatte. Die Menschen in Korinth beurteilten Paulus nach rein menschlichen Maßstäben. Jetzt mache ich mal einen kurzen Exkurs nach Korinth. Korinth war zur damaligen Zeit nach Rom und Alexandria die drittwichtigste Stadt im Römischen Reich. Sie wurde im Jahr 146, habe ich gelesen, komplett zerstört und rund 100 Jahre später dann erst wieder von Julius Caesar aufgebaut. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr das Jahr 50 nach Christi, in dem Paulus diesen Brief schreibt. Das heißt, in gut 100 Jahren hat es Korinth geschafft, sich diesen Rang zu erwerben. Korinth liegt in der Provinz Achaia, praktisch halt da, Das hat man auf der Karte halt gesehen, in genau zwischen halt dieser Meerenge, diesem Durchgang, diesen Kanälen und einer Nord-Süd-Verbindung, wo man dann halt aus von Mazedonien kommen nach Achaia weiterziehen konnte. Das heißt, hatte eine sehr günstige Verbindung für den Handel. Und es war, das weiß man, eine sehr reiche Stadt. Und zur damaligen Zeit war es üblich, dass gerade in dieser Städte das sogenannte Wanderphilosophen die Stadt besuchten. Also griechische Wanderphilosophen, die dann halt so ihre Lehren vertraten. Der eine diese, der andere jene. Und die gingen auf den öffentlichen Marktplatz und die haben dann so geschliffene Reden über Philosophie gehalten. Und diese Wanderphilosophen waren rhetorisch sehr geschult. Und es galt den Zuhörern durch rhetorisches Geschick von der jeweiligen Lehre zu überzeugen. Genau das wollte Paulus aber nicht tun. Denn der Glaube der Korinther sollte eben nicht auf Menschenweisheit gegründet sein, sondern auf Gottes rettende Kraft. Als dann später Apollos vorbeikam, vermochte er offenbar, manche Leute besonders anzusprechen. Wir lesen das in Apostelgeschichte 18,24 von ihm. Er kannte sich in der Heiligen Schrift gut aus und er war ein gewandter Redner. Und dann kam wohl auch noch Petrus vorbei, der Leiter und Gründer, der Leiter der Jerusalemer Gemeinde, der Gründer überhaupt der Gemeinde, der am engsten an Jesus Christus dran war, der Geschichten aus erster Hand von Jesus erzählen konnte. Und dann verglichen, denke ich mal, die Korinther so den Paulus mit dem Apollos und dem Petrus und sagten sich, wer ist schon dieser Paulus? Er kann nicht gut reden, er muss sogar mit eigenen Händen arbeiten, das lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Er war Zeltmacher, er hat also auch in Korinth als Zeltmacher gearbeitet, eigenes Geld verdient, damit er nicht der Gemeinde auf der Tasche liegt. Das war sein Grund, für ihn war es aber, für die Gemeinde kann es aber ein Zeichen von Schwachheit gewesen sein. Oh, die Gemeinde zu Hause unterstützt ihn offenbar nicht genug, hält ihn nicht für würdig genug, ihn zu unterstützen. Und einige behaupteten dann in 1. Korinther 4,18 steht das, dass Paulus es gar nicht mehr wagen würde, selbst nach Korinth zu kommen. Hingegen dann dieser Apollos, der kann sich ausdrücken und überzeugend auftreten. Und dann eben erst der Petrus, der Geschichten aus erster Hand von Jesus erzählen kann. Und so begingen sie den Fehler, nicht mehr auf die Botschaft, sondern auf den Botschafter zu schauen. Sie nahmen sozusagen ihren Fokus weg von dieser rettenden Botschaft, in der die Kraft ja steckt, hin zu dem Botschafter und verglichen das so wie ihre philosophischen Wanderlehrer, die von Zeit zu Zeit in den Ort kamen. Wir haben vor 3 Tagen Besuch gehabt von meiner Schwiegermutter und ich musste zur Arbeit und meine Frau wollte dann auch zur Arbeit, aber sie war noch gemeinsam vorher im Auto unterwegs mit unserem Sohn zum Kinderarzt und waren dann auf dem Rückweg und sie hatten dann abgemacht, dass meine Frau den Schlüssel im Auto dort ins Fach, in ein bestimmtes Fach hineinlegt und hat meine Frau dann aber auch gemacht, was dann aber meine Schwiegermutter nicht gesehen hat. Meine Frau hat diesen Schlüssel von einem Schlüsselbund mit so einem roten Band abgemacht und da reingelegt. Das hatte sie nicht gesehen. Und dann ist meine Frau ganz schnell ausgestiegen bei einer Bushaltestelle und meine Schwiegermutter guckte noch hinter ihr her und sah dann diesen Schlüsselbund, den meine Frau irgendwie vielleicht dahin getan hat oder auch nicht, hat sie nicht so gesehen mit diesem roten Band. Und dann war meine Frau weg und meine Schwiegermutter suchte jetzt nach diesem roten Schlüsselband im Auto. Und ich kam abends nach Hause, also so abends 17 Uhr, also ungefähr, glaube ich, um 10 ist meine Frau dann selber zur Arbeit gefahren und ich kam dann um 17 Uhr nach Hause und meine Schwiegermutter saß mit unserem Sohn auf der Terrasse und kam natürlich nicht rein. Sie saß den ganzen Tag auf der Terrasse. Sie kam nicht rein, sie hatte ja keinen Schlüssel, hat sie gedacht, weil sie so fokussiert war auf dieses rote Schlüsselband, hat sie gar nicht mal mehr annähernd hineingeschaut, ob da vielleicht jetzt ein Schlüssel liegen könnte, was er natürlich da, er lag ja da unter so einer Packung Taschentücher. Und sie konnte es abends überhaupt gar nicht fassen, dass sie hat den Wagen 3-mal komplett durchsucht. 3-mal komplett. Sie hat überall, sie hat das Handschuhfach ausgeräumt, sie hat den Wagen, hinten hat sie geschaut, völlig unsinnig, weil abgemacht war ja in dieses winzige, eigentlich in so ein Ablagefach, das da reinzulegen, aber sie war so fokussiert auf dieses Schlüsselband, dass sie einfach nur geguckt hat, da ist es nicht, und dann weiter gesucht hat. Und sie konnte es abends gar nicht fassen. Und so etwas kann passieren, dass wir den Fokus irgendwie verlieren, hinweg von dieser Botschaft vom Kreuz auf andere Dinge. Wie im Fall von Korinth dann auf die Botschaft, auf die Apostel, die dann eben halt kam, dass man halt so geschaut hat, wer ist denn jetzt von denen irgendwie vielleicht der Weiseste und wer kann da am besten reden? Sie haben also halt irgendwie dieses Bild, dieses richtige Bild aus den Augen verloren. Und ich finde, das ist auch irgendwie das Problem, was heute auch die meisten Menschen haben, wenn sie so auf das Evangelium, die gute Nachricht, die Botschaft vom Kreuz schauen. Ich finde, es gibt so zwei hauptsächliche Blickrichtungen. Einmal eine oberflächliche Blickrichtung auf das Kreuz und dann eine etwas intensivere, die aber auch wegführt. Und die erste, die oberflächliche, finde ich, ist so dieses, wenn man das Jesus Christus so mit hineinnimmt, meinetwegen in die Weihnachtszeit, so als schmückendes Beiwerk. Man geht dann einmal im Jahr zu Weihnachten in die Kirche, da wird die Krippe hell erleuchtet und das ist irgendwie alles so schön und das nimmt man einfach gerne mit, ohne weiter sich Gedanken zu machen. Und dann gibt's aber auch Leute, und das finde ich gut, die machen sich ein bisschen mehr Gedanken, die schauen ein bisschen noch näher hin zum Kreuz, die praktisch stellen sich vor das Kreuz und gucken mal, was es dann da mit diesem christlichen Glauben auf sich hat. Und dann aber sehen sie Blut und sie sehen Gewalt und sie lehnen das ab und sagen, das kann ja wohl nicht sein. Was ist das für ein Gott, der seinen Sohn da am Kreuz verbluten lässt? Für meine Schuld auch noch? Na, das nehme ich nicht an. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht mal den Film von Mel Gibson gesehen hat, Passion oder Passion. Ich habe ihn mir genau einmal angeschaut und ich werde ihn mir wahrscheinlich nicht wieder anschauen. Ich habe auch gedacht bei diesem Film, nee, also muss das sein? Muss man diese Gewalt zeigen? Man kennt ja halt natürlich die Kreuzigungsszene, aber es gibt eine lange, lange Szene der Geißelung, die mir noch nie so bewusst geworden ist wie dort, wo Jesus lange Zeit ausgepeitscht wird und das Blut spritzt und es ist einfach nur furchtbar. Und ich habe auch so für mich gedacht, nee, das ist ja, ich habe fast gedacht, widerwärtig kam mir so in den Sinn. Aber es ist natürlich nicht richtig, weil das ist tatsächlich die gute Nachricht, auch wenn das gute Nachricht in diesem Fall natürlich merkwürdig klingt, aber das musste so sein. Jesus Christus musste sich opfern für unsere Schuld. Es ging nicht anders. Es gab nur diesen einen Weg. Und ich weiß noch genau, als dieser Film herauskam, es gab überwiegend nur negative Kritiken. Sofort kam dieses Wort evangelikal und das ist ja alles viel zu eng und überhaupt dieser Mel Gibson, der das irgendwie alles wortwörtlich nimmt, was da in der Bibel steht, das möchten wir einfach nicht. Damit möchten wir nichts zu tun haben. Das sind so diese beiden Blickrichtungen, diese Fokussierung, finde ich, die meisten Menschen haben. Aber es gibt auch noch eine andere Blickrichtung. Das ist, sage ich mal, dann, wenn wir einen weiteren Schritt nach vorne zum Kreuz gehen, weg von der Krippe zum Kreuz und uns dann eins machen mit dem gekreuzigten Christus und erleben tatsächlich diese Macht, diese Kraft, die in dieser scheinbar so unsinnigen Botschaft von einem blutenden Gottes Sohn am Kreuz steckt. Und das nennt Paulus im zweiten Kapitel des ersten Korintherbriefes ein Geheimnis. Und das ist ein Geheimnis, welches sich dann demjenigen enthüllt, der an diese Botschaft glaubt. Ich habe eingangs erwähnt, dass ich glaube und überzeugt bin, dass all diese Probleme, die wir in der Gemeinde in Korinth sehen, nachlesen können, dieses eine fundamentale Problem eigentlich hatten, dass sie nicht mehr fokussiert waren auf die Botschaft vom Kreuz, sondern dass sie eine andere Theologie entwickelt haben. Paulus hat die Botschaft vom Kreuz erwähnt, er hat gesagt, das ist nicht menschliche Weisheit. Das ist doch völlig unsinnig, so etwas zu glauben, das wäre wie menschliche Weisheit. Er hat auf sich geschaut, er hat gesagt, tritt so jemand auf, der menschliche Weisheit verkünden will, der menschlich euch überzeugen will? Nein, natürlich nicht. Er hat, das habe ich nicht erwähnt, auch auf die Korinther gezeigt. Schaut euch doch mal an. Ja, also es ist natürlich nicht nett, was er geschrieben hat, aber er hat gesagt, schaut euch doch mal an, da sind aber nicht viele wirklich auserwählte, tolle, berufene, reiche Leute, sondern Gott hat sich euch auserwählt als Gottes Volk. Ist das nicht völlig unsinnig, das als menschliche Weisheit zu bezeichnen? Also er hat hier drei Gründe genannt, die diesen Fokus von den Korinthern wieder richten sollten auf die eigentliche Botschaft vom Kreuz. Und ich glaube, das war eben das fundamentale Problem, dass sie das nicht mehr taten und dass daraus eben halt all diese Probleme in der Gemeinde entstanden, wie Streit und wenig herzliche Liebe und Oberflächlichkeit. Und ich bin genauso überzeugt davon, dass so viel Leid heute geschieht, weil die Menschen die Botschaft nicht mehr kennen und nicht verstanden haben, weil sie das Kreuz nicht wirklich in den Fokus genommen haben, sehr unscharf, meinetwegen bei Weihnachten oder falsch, wie ich es ausgelegt habe. Ich bin heute Morgen, als ich hierher gefahren bin mit dem Auto, kam ich an eine Szene einfach nur vorbei. Ich weiß gar nicht, um was es ging, aber ich habe dort eine Dame gesehen auf dem Gehsteig mit ihrem Gehwagen und eine andere Dame mit einem Hund und die haben sich fürchterlich beschimpft. Also ich habe keine Ahnung, worum es ging, aber ich kann mir vorstellen, keine Ahnung, die alte Dame hat irgendwie gesagt, hier der Hund, der stört mich, ich will hier irgendwie lang gehen und sie hat irgendwas gesagt und so weiter. Und wie sie das eben halt so aufwiegelt. Und die Antwort da im Kleinen, in Israel, im Irak, die Antwort ist Jesus Christus. Auch wenn es eine unsinnige Botschaft erstmal als unsinnige Botschaft scheinbar daherkommt, in ihr liegt wirklich die Kraft, dass Menschen sich versöhnen, dass Spaltungen aufgehoben werden, dass Menschen sich lieben können im Kleinen wie auch in großen Krisenherden der Welt. Ich möchte nochmal beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du diesen Weg ans Kreuz bis ans Ende gegangen bist, dass du dich hast aufgeopfert für uns, dass du dich hast blutig geschlagen für uns. Auch wenn Menschen das erstmal so nicht fassen können, auch in der heutigen Zeit nicht fassen können, es ist die Botschaft vom Kreuz, dass wir errettet sind durch das, was du getan hast, dass dein Blut geflossen ist, damit wir Wiederherstellung erfahren mit Gott, dem Vater, damit wir zu ihm kommen können. Und das ist reine Gnade. Das ist wirklich reine Gnade. Ich danke dir dafür, dass wir, die wir heute Morgen hier sitzen, ich weiß nicht, wer es im Einzelnen ist, aber du weißt es. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns begegnest, dass du uns erneut so diese Botschaft des Kreuzes aufschließt, dass wir neu empfänglich werden dafür. Du kennst auch die Freunde, Bekannte, die wir auch vielleicht nächste Woche hier einladen möchten zum Grillfest, die diese Botschaft noch nicht kennen. Gott, ich bitte dich, dass du ihnen begegnest, dass Menschen sich ansprechen lassen, dass diese Gemeinde hier in Lauenburg auch wieder wächst, dass Gemeinde überhaupt in Lauenburg wächst, dass Menschen zu dir finden. Ich bitte dich, dass du das tust. Danke, dass wir das aus menschlicher Sicht nicht tun können, aber du kannst es. Du kannst uns da zu befähigen und ausrüsten. Danke, dass wir deinen Auftrag hier auf dieser Erde tun dürfen. Amen.